Herzlich willkommen zu dieser Episode, in der mein Gast Patricia Thielemann ist. Sie ist Yogalehrerin und ausgebildete Schauspielerin und die Gründerin des Spirit Yoga Studios. Vor 20 Jahren hat sie das erste Studio in Berlin-Mitte eröffnet und das war noch eine ganz andere Zeit. Man hat damals auch auf eine andere Art und Weise noch Yoga praktiziert und ich kenne sie auch schon so lange und es gibt ein Special, nämlich Yoga Aktuell wird 25 Jahre alt. Unser Magazin gibt es schon so lange und in der 75. Ausgabe, die ihr aktuell im Februar und im März kaufen könnt, könnt ihr das Interview lesen, was ich mit Patricia geführt habe, aber die Podcast-Episode ist noch ausführlicher. Wir haben gar nicht geplant, das auch als Podcast-Episode zu senden, aber genau deswegen, wie das so ist, waren wir beide total entspannt und tauchen noch tiefer ein. Zum Beispiel spricht Patricia davon, warum eine Yoga-Klasse wie eine Inszenierung ist und welche Rolle der Raum dabei spielt. Es geht um die Anfänge von Spirit Yoga, wie sie begonnen hat, wie diese Zeit war, wie man Yoga praktiziert hat vor 20 Jahren im Unterschied zu heute. Patricia gibt Tipps, wie wir in der Yoga-Praxis etwas Haltgebendes finden und wie wir jetzt in dieser Zeit, in diesem Space of Not Quite Yet, wie ich das ganz gerne nenne, diese Zeit zwischen Frühling und Winter, Winter und Frühling, wie wir da am besten Yoga praktizieren. Und ja, es geht noch um viel mehr. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unser Magazin abonniert oder die besondere Jubiläumsausgabe am Kiosk kauft. Herzlich willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit, für das Glück, das durch deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast.
Das ist wirklich eine lange Reise, weil ich habe Spirit ja vor gut 20 Jahren eröffnet und davor bin ich ja, ich glaube, 1,5 Jahre davor nach Berlin gekommen aus Amerika, um erstmal die Fühler auszustrecken, um das Studio zu eröffnen. Und ich, also natürlich seitdem, kenne ich auch Yoga Aktuell oder ich kenne es schon von Anfang an, selbst aus meiner Amerika-Zeit, aber so, dass wir, Alexandra und ich, in Kontakt sind, war sofort so ab der Zeit in Berlin und ich finde es verrückt, so wie damals. Ich glaube, ich war eine der ersten, die diese Asana-Reihen mit Yoga Aktuell umgesetzt haben und das war insofern echt eine andere Zeit, weil damals war das ja noch wahnsinnig informativ, so eine Asana-Reihe vorzustellen, weil der neue Yoga oder der modernere Yoga ja erstmal Fuß fassen musste. Und ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt oder ob die dann anders sind, diese Asana-Reihen, aber damals war das eben wirklich so was Neues und die Leute haben tatsächlich auch gelesen, wo man jetzt die kleine Ferse runterdrückt oder die Außenkante des Fußes. Also wo wir wirklich detaillierte Angaben dazu gemacht haben, wie man das ausführt. Und ich glaube, die Leute haben wirklich sich das angeguckt und das dann danach auch Yoga geübt und gesagt, ah, oder wie formuliert sie das denn, damit das gut klingt oder so. Und das ist schon echt eine andere Zeit, weil das musste erstmal geebnet werden damals, ne?
Ja, das war eine ganz andere Zeit, genau. Und es gab ja auch nicht viele Yoga-Studios. Also Spirit Yoga war ja eines der ersten Yoga-Studios in Mitte. So, kannst du noch mal erzählen, wie war das, diese Eröffnung? Und ja, so fast, also nicht allein zu sein, aber eine der ersten zu sein, die dein Yoga-Studio eröffnen.
Ja, das war eine verrückte Zeit, weil es gab eben sonst noch nicht viel modernes Yoga in Berlin oder wenn kleiner. Und ich weiß, als ich die Räume da angemietet habe, diese riesigen Räume, dieses Penthouse im Hackeschen Markt, da musste ich tatsächlich meinem Vermieter versichern, dass Spirit Yoga keine Sekte ist, weil Yoga, da dachte man immer noch, oh mein Gott, ist das jetzt vielleicht irgendwie so ein merkwürdiger Ashram oder ein Ableger von Scientology oder so. Und das fand ich ganz interessant, also dass ich da richtig so den überzeugen musste. Das werde ich nie vergessen. So, und auch wie die Nachbarn gesagt haben, wir haben ein Auge da drauf, dass da nichts Komisches passiert und so, weil Yoga noch in einer ganz anderen Ecke war. Und ansonsten war das zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dass damals auch wirklich so diese große erste Vinyasa-Flow-Welle, die ja in Amerika entstanden ist, mit Spirit-Yoga so richtig in Berlin angekommen war. Und da hat irgendwie gefühlt, die halbe Stadt ist dahin gepilgert mit pinken und grünen Matten und wollte auch zu dieser Community, zu dieser Gemeinschaft dazugehören. Und da kam eben damals so alles von Schauspielern und Sängern und Politikern und Journalisten und so, dass das so ein Place to be war, als es eröffnet hat. Und das ist eben dem zu schulden, dass es eben genau als diese Welle nach Deutschland kam, dass so der Opener in Berlin dafür war. Also eigentlich kein Wunder. Und das ist ganz interessant, weil es war auch als Berlin so das neue Berlin am Entstehen war, wo ganz viele Freiberufler, Kreative nach Berlin gekommen sind und die Mieten waren noch günstig und man hat ganz viel Unterstützung erfahren und es gab eben von der IBB Bank damals auch irgendwelche Unterstützungshilfen für Gründer, die viel großzügiger ausgefallen sind als so, was heute der Fall ist und so. Also es wurde einem nicht nur leicht gemacht, sondern es wurde auch allen anderen leicht gemacht, was dazu geführt hat, dass unheimlich viel sprudelnde Kreativität in diesen Studios war. Und das war für diesen Anfangsgeist großartig, weil dadurch kam was ins Rollen. Da war unheimlich viel gute Energie am Anfang
drin. Ja, und es war auch so moderner oder ein bisschen schicker. Also was es sonst an Yoga gab, war ja so sehr öko oder esoterisch, wo man in irgendwelchen Schlabberhosen Yoga gemacht hat. Ja. Und das war schon was anderes, Spirit-Yoga, weil sonst, ich weiß nicht, was es noch gab damals, Iyengar-Yoga, glaube ich.
Und ja, und es gab auch schon Moveo damals, das gab es auch mit Beate.
Ja.
Aber Spirit war so das Erste auch, was so eben so einen Sinn für Design, für Raumgestaltung so auf eine neue Art hat. Also das war immer ja auch bis heute mein Bestreben zu schauen, wie kann man den äußeren Rahmen so gestalten, dass er das Yoga-Erlebnis vertieft und noch gehaltvoller werden lässt, also wie bei einer guten Inszenierung. Und das ist bis heute so geblieben und das finde ich aber wichtig, dass es mir genau darum geht, wie bei einer guten Inszenierung das Erlebnis noch tragfähiger werden zu lassen und dass es eben nicht darum geht zu sagen, oh wow, ist das aber, ist das trendy oder schick da nur um das Schickwillen, sondern es geht mir um diesen Inszenierungsaspekt, weil mich das in meinem Beruf davor als Schauspielerin immer fasziniert hat, wie ein Robert Wilson in Black Rider oder so Räume gestaltet, die denen eine Magie innewohnt. Und das wollte ich immer überführen ins Yoga, dass mit Licht, mit Raumgestaltung etwas geschaffen wird, was das Erlebnis vertieft.
Ja, und Yoga ist ja auch eine Praxis mit dem Raum. Also wir praktizieren ja auch mit dem Raum, deswegen spielt das eine Rolle. Und jeder Raum hat wie ein Embodiment, so wie jeder Mensch oder jeder Körper ein Embodiment hat.
Ja, das hast du gut formuliert. Das ist so, wie es darum geht, innerlich Raum zu schaffen, inspirieren natürlich auch äußere Räume, um diesen inneren Raum, diesen heiligen Raum im Inneren mehr finden zu können. Und insofern macht das absolut Sinn, bei der Gestaltung eben darauf zu achten, dass es das fördert. Und das bringt mich eigentlich zum Inhaltlichen, weil ich es fast bis, ja, also eigentlich finde ich es bis heute interessant, dass, wenn ich so mir Raumgestaltung von Yoga-Studios angucke, dann geht es manchmal eher um den, ja, um irgendwas, um was Äußeres. Also es geht entweder darum, dass das super urban trendy ist, aber das habe ich das Gefühl, es geht dann eher so als Türöffner, um so einen Lifestyle zu schaffen. Oder es geht so, es ist so die Vorstellung, wie eben ein Yoga-Studio auszusehen hat, dass das so mit Indien-Nostalgie und mit Guru-Bildern an den Wänden und so, und dass das so übernommen wird, ohne eben zu reflektieren, was ist der Sache wirklich dienlich. Und das war immer so mein Bestreben, den Rahmen so zu setzen, dass er das Erlebnis vertieft.
Und kannst du dich noch an die erste Klasse erinnern, die du dort in den Rosenhöfen unterrichtet hast?
Ja, da kann ich mich tatsächlich dran erinnern, weil ganz am Anfang kam so gut wie niemand. Also es kamen Freunde von mir einzeln und mir ist der Arsch auf Grund gelaufen, weil ich alles, was ich hatte, in dieses Studio gesteckt habe und auch felsenfest davon überzeugt war, dass das ein großer Erfolg werden wird. Und als es dann in den ersten 2 Monaten eher so war, dass vereinzelte Freunde und Bekannte kamen, die sich dann ganz alleine da wiedergefunden haben und ich ein schlechtes Gewissen hatte, denen dann auch noch eine Karte zu verkaufen, dachte ich so, wie soll das alles werden? Und dann umso überrascht. Und es war aber gut, weil ich war dann fast, also ich hatte mich an diesen unsicheren Zustand schon fast gewöhnt, da mit einem oder sehr wenigen Menschen zu stehen, dass mich das damals auch so ein Stück Demut gelehrt hat, dass es eben vielleicht nicht ganz so schnell geht. Und dann fing es aber nach so 1, 2 Monaten, kriegte es immer mehr Zulauf und irgendwann lagen die Teilnehmenden eben bis vor die Toilettentüren quer in der Lobby verteilt, weil sie, wenn der Raum voll war, nicht mehr gehen wollten und so. Aber ganz am Anfang war das nicht so.
Und wie war deine erste Beziehung mit Yoga aktuell oder mit Alexandra? Also, wie hast du die kennengelernt?
Sie hat mich, glaube ich, kontaktiert, weil das Studio dann in aller Munde auch war und eben in allen Lifestyle-Medien vertreten. Und ich glaube, dann hat sich das eben auch rumgesprochen und sie hat sich, ich weiß gar nicht, ob sie sich das Studio damals angeguckt hat, aber dadurch ist ein sehr wertschätzender, freundlicher Kontakt entstanden. Und ich weiß noch, als ich dann eben meine erste Reihe da für so eine Fotoreihe, ich glaube, zum Prä-Postnatal für sie gemacht habe, dass das noch total aufregend für mich war, weil mittlerweile habe ich ja nun irgendwie 4 Bücher und 2 verschiedene Kolumnen für eben diese Tagesspiegel und Handelsblatt und so. Aber damals war das wirklich so das erste Mal, dass ich überhaupt für irgendwas geschrieben habe, auch selber, und dachte so, oh, wow, das jetzt auch noch. Und das war toll. Und ich habe das immer als sehr unterstützend und schön und familiär erlebt damals, also, dass sie auch persönlich mit nach Berlin kam und die Farben für die Yoga-Klamotten ausgesucht und so mit Liebe zum Detail auch diese ganzen Produktionen selbst begleitet hat. Das war total schön.
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Als ich da war, war das Studio das erste Mal da war, habe ich dich, glaube ich, auch interviewt. Und da war das Studio noch nicht so lange offen.
Stimmt, das kann, ja, wir kennen uns ja wirklich auch
Ja,
ewig.
ich glaube, seit 2004 oder so war das.
Vor 20 Jahren weiß ich noch, als ich mit dem Import-Yoga nach Berlin kam, weil ich es ja nun mal in Amerika gelernt habe, da dachte ich, ich müsste jetzt ganz viel philosophischen Input, was wir dann Spirit Talk genannt haben, in den Unterricht einfließen lassen, damit die Leute nicht denken, das ist reine körperliche Ertüchtigung. Und auch, weil viele, also die einen, die Anfänger, die konnten eben gar nichts, die wussten gar nicht, was Yoga ist. Das heißt, für die war es auch wichtig, die aufzuklären und denen ein bisschen Kontext zu liefern. Und bei denen, die schon länger Yoga gemacht hatten und es vielleicht aus Deutschland oder aus Indien kannten, da war halt oft so der Vorbehalt, wenn es aus Amerika kommt, ist es bestimmt Sport oder nur werbiger Firlefanz. Und deswegen war so den philosophischen Input zu bieten, enorm wichtig für mich. Und das war auch das, was ich vor 20 Jahren an meine Lehrer weitergegeben habe. Und das Interessante ist, dass jetzt 20 Jahre später ist es jetzt nicht so, dass die Philosophie nicht wichtig wäre, aber meine Botschaft an so in den Ausbildungen und an meine Lehrenden ist immer, dass es darum geht, die Philosophie so zu sublimieren, dass sie durch die Körpererfahrung spürbar wird, weil die Menschen so mit Informationen vollgeladen sind. Also erstmal ist es mittlerweile angekommen, was die Gunas, Kleshas und der achtgliedrige Weg und sonst was ist, dass die meisten Leute sich soweit schon mal mit Yoga beschäftigt haben. Aber was viel essentieller ist, sie sind in dieser Informationsflut und nehmen alles kognitiv auf. Und dass dieses ist über den Körper spüren, durch die Eingeweide, dass das, finde ich, viel mehr Thema geworden ist. Und insofern geht es für mich heute darum, eben die Yoga-Philosophie durch die Haltung, die innere Haltung des Lehrenden und durch die Praxis erfahrbar zu machen, was nicht bedeutet, dass es jetzt eben nur noch eine Hülse ist und zu Sport mutiert ist, aber dass die Philosophie eben da drin liegt, ohne dass das mit vielen Worten überfrachtet werden muss. Und das ist ein großer Unterschied, weil früher lag das so drüber. Und heute ist es drin, in jeder Bewegung, in jeder Geste. Und das ist, finde ich, nochmal ein sehr gehaltvoller Unterschied.
Ja, es ist eine Verkörperung, die ja viel kraftvoller ist als alle Worte, die man da reden kann.
Ja.
Und als du ein Kind warst oder ein Mädchen, was war da dein Traumberuf? Wolltest du da Schauspielerin werden zuerst?
Ich wollte ganz früher Balletttänzerin werden, aber war dafür viel zu groß und auch zu kräftig und so. Also da hätte ich gar nicht aber habe das lange gemacht, auch so für so im Kinderballett, in Opernhäusern und so. Aber dann so in der Pubertät war das durch. Und dann kamen Schauspielrollen an Staatstheatern, in Hamburger Taliertheater und anderen. Und dann war eigentlich für mich klar, ich werde Schauspielerin. Und das, was ich aber in der Schauspielerei und auch im Tanz immer gesucht habe, konnte ich, das habe ich aber eben erst später gemerkt, viel mehr im Yoga finden, dass es mir immer auch darum ging, so eine andere Welt zu kreieren, in der man aufleben, aufblühen kann, in der auch eine gewisse Magie ist und Anmut und wo so der Alltag außen vor ist. Und mir war dann aber irgendwann, habe ich gemerkt, okay, das ist aber viel stimmiger, das im Yoga zu kreieren, als in der Schauspielerei, weil man sich ja da die Rollen nicht immer aussuchen kann. Und ich habe halt immer eher so Rollen als Hildegard die Kampfschwimmerin oder halt eben immer so die nordische Domina bekommen. Und da war also nicht so sehr magische Räume kreieren, in denen man aufleben kann, sondern da ging es eher darum, die Peitsche zu schwingen. Und insofern habe ich ganz schön drunter gelitten, dass das so war. Und es hatte mal eine Weile gebraucht, bis ich den Transfer zum Yoga habe finden können.
Mhm. Ja. Ja, ich finde, es gibt schon eine Parallele zwischen Schauspiel und Yoga zu unterrichten, weil man ja auch irgendwie einen Monolog führt oder ja einen Raum schafft, den man inszeniert für andere, ja, die zwar nicht zusehen, sondern aktiv teilnehmen. Aber dieses, dass man da einen Monolog irgendwie führt, finde ich eine Parallele irgendwie.
Ja, und wenn man sagt, man führt, also auf jeden Fall, ich würde auch sagen, meine 20 Jahre Schauspielerfahrung und die verschiedenen langjährigen Ausbildungen, die ich in dem Bereich gemacht habe, die haben mir auf jeden Fall geholfen, eben so Yoga-Räume gut ausgestalten zu können und einen Sinn für Sprache, für einen Spannungsbogen, für Timing zu entwickeln. Und dann ist da noch was anderes drin, wo du gerade sagst, Monologe, was ich immer spannend fand, dass ich früher in der von einem Regisseur mal gehört habe, dass es gar nicht um die Aktion, sondern um die Reaktion geht, also um das sich berühren lassen können von dem jeweiligen Moment, das an sich ranlassen. Und das ist auch was, was ich mitnehme, dass Yoga-Unterrichten aus meiner Sicht dialogisch ist, weil man eben dadurch, dass man die Stimmung aufnimmt und darauf natürlich ein Konzept hat, aber immer auch darauf reagiert, entsteht dadurch so die Lebendigkeit im Raum, also dass man es an sich ranlässt und dann damit arbeitet. Und ich glaube, ja, dafür hätte ich kein Händchen gehabt, wenn ich nicht diese Vorerfahrung gehabt hätte. Und das spielt auch ganz stark in die Spirit-Yoga-Ausbildung jetzt mit rein. Und glaube ich, macht auch unseren ganzen Aus- und Weiterbildungsbereich, ja, dass das so eine eigene Note hat, einen eigenen Charakter hat, weil das, glaube ich, nicht unbedingt was ist, was vielleicht in anderen Yoga-Richtungen so entscheidend ist. Die haben dann andere Schwerpunkte, aber dieser Umgang mit Räumen, mit Sprache, mit Stimmung, mit Energie, das ist sehr spirit-spezifisch.
Ja, und es ist ja, also wie du sagst, total wichtig, den Raum zu spüren, ja, und nicht ein Programm abzuspielen, was man irgendwie vorbereitet hat, sondern zu reagieren und die Stimmung zu empfangen. Und ja, so entsteht dieser Dialog.
Ja.
Ja. Ja. Wie hat sich denn deiner Ansicht nach die Yoga-Welt verändert, wenn du zurückblickst auf die letzten 20 Jahre?
Also erstmal ist Yoga natürlich mittlerweile mitten in unserer Gesellschaft angekommen, dass ja jeder Chibo, jeder Supermarkt mittlerweile Yogamatten verkauft und das einfach überall ist. Das war damals nicht so. Und ich finde, es hat sich einerseits positiv weiterentwickelt, nämlich dass die Inhalte immer mehr geschärft wurden. Ich glaube, damals haben viele von uns das einfach so übernommen, wie es unsere Lehrer es an uns gegeben haben. Und ich weiß, so in meinen Anfängen war ich sehr, habe ich das nicht wieder gefragt, was mir eine Anna Forrest und andere Lehrende mitgegeben haben, sondern ich habe es versucht, gewissenhaft so weiterzugeben, wie es von ihr kam. Und ich glaube, wir haben uns in der europäischen, in der deutschen Yoga-Szene emanzipiert. Das finde ich gut. Und haben auch durch biomechanische Aspekte, auch durch das Thema Diversität, Inklusion und so, dass das alles irgendwie damit reinspielt. Das hat die Sprache verändert, das hat den Umgang verändert, dadurch ist ein anderes Bewusstsein entstanden. Und das finde ich sehr schön, dass da was Neues, nochmal tiefgründigeres entstanden ist. Und das sehe ich schon jetzt nicht nur bei Spirit Yoga, sondern das erlebe ich durchaus auch so außenrum. Und gleichzeitig würde ich sagen, ist es aber auch inflationärer geworden, weil ich glaube, damit all diese Studios und Lehrenden, die mit kurzen Ausbildungen zum Teil in Bali und Indien sich auch in diesem Markt behaupten wollen, meinen, glaube ich, viele, dass sie immer lauter brüllen müssen und immer greller und noch mehr Sex-Appeal und so da reinbringen müssen, um gesehen zu werden. Und das existiert eben auch. Also viel so imposantes, schillerndes, vordergründiges, so Insta-Bilder. Und gleichzeitig gibt es aber auch diese positive Entwicklung, also sowas wie auf Englisch würde man sagen, ja, Refinement, also mehr ausgearbeitet. Und das ist halt beides da. Und ich sehe das immer als so, wenn ich das Äußere sehe, all diese schillernden Insta-Bilder, dann sehe ich das eigentlich immer als Einladung, sozusagen noch mehr an den Kern ranzukommen und auch Spirit vor dem und einen guten Mittelweg in dem zu finden, schon jetzt nicht Marketing und der Bilderwelt jetzt nicht zu verschließen, aber trotzdem auf Substanz zu setzen. Und das ist, glaube ich, so. Man sieht aber jetzt auch, wo Yoga so seinen Zenit auch ein Stück überschritten hat, dass die Spreu sich vom Weizen trennt. Also ich glaube, dass die Trittbrettfahrer, die machen mittlerweile Pilates. Weil das ist ja irgendwie jetzt der neue Craze, dass die so irgendwie gemerkt haben, sie konnten am Ende da eben doch keinen Blumentopf gewinnen und rennen jedem neuen Craze hinterher, die sind jetzt längst beim Pilates. Und das tut dem Yoga am Ende gut, weil jetzt geht's wieder mehr um die Sache und der Markt hat sich, finde ich, nachdem so der Zenit überschritten ist, hat der Markt sich beruhigt und das tut der Sache gut, weil jetzt geht es eben wieder viel mehr ums Inhaltliche als um all die schillernden Bilder, die man da so machen könnte.
Wie würdest du denn beschreiben, was ist für dich die Essenz des Yoga oder was bedeutet Yoga für dich?
Also im Grunde genommen bedeutet es das, was man auch in jeder schlechten Beschreibung oder in jeder einfachen Beschreibung lesen kann, die Einung zwischen Körper, Geist und Seele. Und ich glaube, in unserer Welt, wo wir so viel mit Informationen überfrachtet werden, überall um unsere Aufmerksamkeit gebuhlt wird, ist unser Geist noch mal entfernter von unserer Leiblichkeit. Und deswegen bedeutet es für mich, vom Denken ins Spüren finden, wieder tief im Körper ankommen. Und wenn diese Einung zwischen Körper und Geist mit jeder Yoga-Praxis wieder stattgefunden hat, dann kriegt die Seele wieder Raum und diese innere Zerrissenheit hat zumindest temporär dann mal ein Ende und die Seele kriegt wieder Raum. Und das ist Yoga für mich, immer wieder in Kontakt mit dem Spirit, mit der Seele zu kommen. Und dafür braucht es diese Einung.
Ja, und das ist auch etwas, was wir dringend in dieser Zeit brauchen, ne? Wo wir uns so zerstreuen und verlieren in all dem, was auf der Welt geschieht, immer wieder zu dieser Essenz zu kommen und zum Körper.
Ja, und ich finde auch, dass in dem das Thema Selbstfürsorge einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat, dass man das vor 20 Jahren eher so mit ich gehe mal in die Sauna gleichgesetzt hat. Also dass es eher darum ging, so Wellness zu machen. Und heute ist Selbstfürsorge tatsächlich etwas, um das ich finde, man sich sorgen sollte, weil es sonst läuft man leer in dieser Welt da draußen mit all den Kriegen und mit der politischen, gesellschaftlichen Spaltung, der Wirtschaftskrise, allem, was da los ist, der Klimakrise. Das, glaube ich, eine gute Selbstfürsorge bewahrt einen davor, auszuflippen und einfach bei sich zu bleiben in dem und auch jetzt nicht phlegmatisch zu werden, aber Gelassenheit hat eine ganz andere Gewichtung bekommen, weil das nicht selbstverständlich ist, gelassen zu sein. Und ich finde, deswegen ist Yoga heute nochmal noch wertvoller geworden, um sich diese Gelassenheit immer wieder zu erschließen, weil so war die Welt vor 20 Jahren noch nicht. Da gab es auch Sorgen und Nöte. Aber ich finde, was sich heute gerade jetzt so in den letzten 2 Jahren so immer mehr zuspitzt, da ist Yoga schon, kann gutes Gegengewicht oder Halt bieten. Und insofern ist es wertvoll, bleibt wertvoll.
Ja. Und die Yogaschüler, die zu deiner Ausbildung kommen, haben die alle den Wunsch, Yogalehrer zu werden oder kommen die, weil die einfach mehr über das Yoga erfahren möchten?
Ich würde sagen 50-50. Also viele wollen auch noch Yoga unterrichten. Und das Interessante ist, dass obwohl es ja wahnsinnig viele Yoga-Lehrende gibt, erlebe ich es aber doch so, dass nach den Ausbildungen die Spirit-Yoga-Lehrenden immer gut Fuß fassen. Also wer unterrichten möchte, tut es dann auch. Und also da merke ich, dass die Ausbildung auch ein Türöffner ist durch die Art und Weise, wie es aufgebaut ist. Und dass aber ein Großteil der Teilnehmenden eben genau auch das andere, dieses inneren Halt suchen und dem mehr auf die Spur gehen wollen, dass eben die normalen Klassen ja das in der Form nicht leisten können. Und dass die sagen, sie möchten nochmal so einen tiefer gehenden Transformationsprozess durchlaufen, gerade in Umbruchphasen im Leben. Und das ist so die zweite Gruppe, und die das für sich machen, um sich zu stärken, um Halt, um Kraft zu finden, neue Inspiration.
Und was würdest du sagen, was zeichnet eine gute Yogalehrerin, einen guten Yogalehrer aus? Worauf kommt es da an?
Auf eine hohe, große Zugewandtheit, also dass man nicht mit sich beschäftigt ist, sondern dass es einem gelingt, den anderen zu inspirieren, zu motivieren, einen Sinn für gutes Timing, eine klare Führung, damit der Teilnehmer aus seinem zerstreuten Geist raus gut bei sich ankommen kann, also eine klare, stringente Führung, eine hohe Zugewandtheit und ein Feingefühl für die Dinge, weil Yoga ja eben jetzt nicht wie Physiotherapie ist oder so, wo man sagen kann, klar gibt es bestimmte Regeln, die wir alle lernen, und doch finde ich, ist es ja auch was sehr Feinstoffliches, nicht unbedingt immer Greifbares, und deswegen ist, glaube ich, eine gute Sensibilität, Fingerspitzengefühl für die Sache auch ganz wichtig.
Und wie hat sich deine persönliche Praxis verändert durch das Älterwerden?
Lass mich mal überlegen, wie hat sich das verändert? Ich bin milder geworden und auf der anderen Seite aber auch in bestimmten Aspekten resoluter. Und ich glaube, was sich konkret geändert hat, ist, dass ich es heute als meine Aufgabe sehe, dass Menschen in meiner Anwesenheit aufblühen können, dass sie sich in meiner Anwesenheit entspannen können und aufblühen können. Und ich glaube, vor 20 Jahren, was wahrscheinlich auch normal ist, hatte ich auch noch das Bedürfnis, der Welt irgendwas beweisen zu müssen. Also erstmal meine Position in dem, um diese Position als Yoga-Lehrerin zu ringen und mein Standing in dem zu bekommen. Und mein Standing habe ich ja längst. Also insofern kann ich mich auch heute, wo ich älter bin, auch locker machen und anderen den Raum geben, weil ich habe ja, also da, was, also das ist ja etabliert, und insofern würde ich sagen, das ist das Hauptding, dass ich heute jetzt nichts mehr darstellen will in dem, sondern ich kann einen Raum bieten, in dem andere hoffentlich aufblühen können und sich entspannen können und so. Also, und das habe ich auch erreicht durch milder, großzügiger sein und auch andere Wege sein lassen und so. Und früher war ich zum Beispiel auch sehr verletzt. Spirit ist ja eine sehr große Organisation, und ich habe über 1000 Yoga-Lehrende ausgebildet. Und früher hat mich das immer ganz schwer betroffen gemacht, wenn Lehrende sich irgendwann von Spirit Yoga von mir gelöst haben, um ihren Weg einzuschlagen, weil ich dann immer mich in Frage gestellt habe und gedacht habe, warum bleiben die nicht? Warum reicht es nicht und so? Und heute kann ich auch damit gelassener sein und sagen, das ist der Lauf der Dinge. Es gibt Menschen, die werden sich ein Leben lang damit identifizieren und für die stimmt das in der Gemeinschaft und für andere, die eben auch erstmal um ihre Identität ringen und sich selber finden wollen in allem, kann das auch gut sein, dass es eben eine Durchlaufstation ist und jetzt nicht was ein Leben lang hält. Und auch damit kann ich heute entspannter sein, wenn jemand andere Wege geht und mich nicht mehr dann mit allem und jedem immer in Frage zu stellen.
Und hast du noch eine Mini-Praxis oder Meditation, die gut in diese Zeit passt, das heißt zwischen Februar und März, diese Zeit zwischen Winter und Frühling?
Das, finde ich, ist eine Zeit, wo auch wieder Aufbruch, Inspiration gefragt ist. Also da finde ich es immer, wenn man so aus dieser Winterstimmung rauskommt, dass so das Lichte, das Leichte im Vordergrund steht. Und jetzt konkret, was die Praxis anbelangt, wir arbeiten ja im Spirit mit den vier Elementen, würde ich sagen, dass so im Frühling auch ganz viel so dieses Wasser- und Luftelement, also das Spielerische, das Leichte, um sich wieder der Welt neu zuwenden zu können. Also sanfte Rückbeugen, sanfter, guter Flow, um in Bewegung zu kommen, um die Energie anzukurbeln. Und ich glaube, da liegt in der Zeit für mich der Schwerpunkt, um wach zu werden und wieder rauszugehen in die Welt. Und das will ja behutsam sein, weil im Februar ist es ja auch noch kalt und man muss erst mal sich mobilisieren und aus dieser Winterstarre rauskommen. Und deswegen ist es viel, ist es Bewegung, finde ich, die wieder rauszugehen.
Ja, aber das Licht ist schon spürbar da.
Darauf
ja.
zugeht, auf das Licht, sich davon inspirieren lässt und mit Leichtigkeit sich dem wieder annähert.
Und hast du noch einen Tipp für unsere Leserinnen und Leser?
Ja, regelmäßig sich auf die Matte zu begeben, weil eben durch die Regelmäßigkeit das Haltgebende erst etabliert werden kann, dass die einzelne Erfahrung, so schön wie sie ist, kann kein tragfähigen Weg bieten, sondern es braucht die Kontinuität der Praxis, damit man wirklich diesen inneren Halt spürt. Und dafür muss man sich auch manchmal gegen sein Gefühl entscheiden. Und ich glaube, das ist was vielleicht im Yoga ungewöhnlich ist, dass wir manchmal oder viele Menschen meinen, dass sie immer auf ihr Gefühl hören müssen. Das heißt, wenn der Schweinehund durchkommt und ihnen ist nicht danach, sich zu bewegen, dann oder eine Praxis zu haben, dann bewegen sie sich auch nicht. Und ich glaube, das meine ich mit gegen das Gefühl entscheidend, dass diese gute Disziplin, diese Kontinuität wichtig ist, damit dies tatsächlich ein tragfähiger Weg sein kann. Und das ist mein Tipp, auf Kontinuität zu setzen und sich einer regelmäßigen Praxis zu verschreiben und eben nicht so punktuelle Erlebnisse zu haben.
Ja. Und man entscheidet sich ja da letztendlich auch gegen die Anhaftung, also die Anhaftung an dieses, jetzt fühle ich mich so und ich lasse mich da total hineinfallen, sondern immer wieder geht man weg davon und verbindet sich mit dem Größeren. Auch
ich
auf die Yogamatte geht.
Du bist ja ein toller Sparringpartner, weil das hätte ich jetzt echt vergessen. Was sich noch geändert hat im Yoga, ist jetzt kein Tipp, aber was sich geändert hat, ist, glaube ich, dass Yoga früher direktiver war. Also das so ganz früher ist ja noch, wenn man jetzt so Ashtanga oder so nimmt, da ist es ja ganz klar vorgegeben und durchdekliniert. Und das, was sich, wir hatten das bei Spirit am Anfang auch, dass es kein Wenn und Aber gab, der Fuß hat so zu stehen und das wird jetzt 5 Atemzüge gehalten und bis hin zu dem, was man da jetzt spüren soll und was es bewirken soll, dass das benannt wurde und im Grunde genommen vorgegeben wurde. Und heute, und das finde ich sehr viel spannender, geht es darum, also schon einen klaren Rahmen zu setzen und jetzt nicht willkürlich zu werden, aber innerhalb des Rahmens die Möglichkeit zu bieten des Erforschens, des Erlebens, damit der Teilnehmende eigenmächtig seinen Weg beschreitet und auch selber dann spürt, was dient mir eigentlich gerade hier als Ressource und das reflektiert, um das dann in Alltag zu überführen. Also das, was sich für mich stark nochmal geändert hat, ist, dass ich früher, wenn man es jetzt vereinfacht ausdrückt, eine klare Ansage gegeben habe, ohne Wenn und Aber und sehr direktiv. Und dass ich heute einen klaren Rahmen vorgebe, aber in dem Rahmen einen Gestaltungsfreiraum lasse, damit der Teilnehmende eben Yoga eigenmächtig mehr als Ressource für sich nutzen kann, dass es ihn auch wirklich im Alltag trägt. Und dafür braucht es das Mitempfinden, Mitgestalten, Mitdenken. Und das hat sich aber, glaube ich, nicht nur bei mir, sondern auch bei einigen anderen geändert, dass dieses mehr Raum schaffen und nicht direktiv nur die Übung durchdeklinieren. Und da hat man sich dann zu halten. Und das ist
Ja, dieses Prinzip von richtig und falsch. Also ich glaube, das ist auch der Einfluss der Frauen oder des weiblichen Prinzips im Yoga. Also dass es viel mehr um den größeren Raum geht und das Spüren, als diese strenge Praxis, so muss man das machen und so, nur so ist es richtig.
Wie Rumi sagt, hinter und richtig und falsch gibt es einen Raum und in dem begegnen wir uns. Und gerade wo so viel Spaltung da draußen ist und man überall und immer hört, was richtig ist und was falsch ist und so, ist es so wichtig, diesen Raum dahinter zu haben, an dem wir uns von Mensch zu Mensch noch begegnen können.